von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, schönen guten Abend. Heute werden Geschäfte gemacht, werden Deals abgeschlossen. Und keine Sorge, mein Gast ist nicht der US-Präsident, wohl aber ein Chef über ein Imperium, ein Firmenimperium, das uns mit Dingen versorgt, von denen wir meistens wahrscheinlich noch gar nicht wussten, dass wir sie brauchen. Wir kennen ihn aus dem Fernsehen, aus der Gründershow Die Höhle der Löwen. Er ist der, der immer ganz rechts außen sitzt. Und er kommt aus Schleswig-Holstein. Ralf Dümmel ist da. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Hallo.
Schillernder Anzug normalerweise. Anzug haben Sie, aber schillernd ist er nicht. Dafür das Einstecktuch. Oder?
Naja, schillernd, also schillernd rosa.
Ja, und alles passt zueinander. Einstecktuch und Knopfleisten, Socken. So kennen wir Sie aus dem Fernsehen. Laufen Sie immer so rum auch? Sind Sie so in der Firma?
Ja, in der Firma ja, aber man muss keine Angst haben, dass ich zu Hause jetzt auch so rumlaufe. Also da ziehe ich mich dann auch schon anders an.
Sie sind ein richtig guter Verkäufer. Können Sie unseren Hörern kurz prägnant, vielleicht verkaufsfördernd erzählen, warum Sie die nächsten 2 Stunden unbedingt dranbleiben sollten?
Ja, ich denke, dass es interessant wird, dir zuzuhören. Und dann muss man sich ein Urteil bilden, ob es sich später gelohnt hat, auch mir zuzuhören. Das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, dass Welle Nord in dem Moment jetzt interessant wird, um vielleicht auch ein paar Internas zu erfahren.
Ja, ich bin auch gespannt. Sind wir beim Du dann jetzt? Sind wir beim schleswig-holsteinischen Du?
Ja, ich bin dann jünger, ne? Also dann bin ich jünger, ja, wenn du sagst. Ja. Also sonst wirklich so alt.
Ja, du hast Du gesagt. Deswegen, ich nehme das einfach an. Vielen Dank, ich freue mich drauf.
Da ich viel ältere bin, habe ich gedacht, ich fange da einfach mal mit an.
Ja, und man sieht es nicht. Ich muss gestehen, ich bin so ein bisschen auch ein Groupie. Höhle der Löwen.
Ja,
absolut. Ich habe keine Folge verpasst.
Echt?
Und ich weiß nicht, wie viele unnötige Produkte ich mir tatsächlich gekauft habe am nächsten Tag.
Ach, wenn Sie vom Gefühl her glücklich gemacht haben, dann sind Sie auch nicht unnötig. Also
ich erinnere mich noch an einen Kopfhörer, der in ein Stirnband integriert war.
Ja.
Das war auch ein dummes Irrible. Produkt, oder?
Irrible,
ja, genau. Genau. Habe ich einmal benutzt. Sah affig aus im Projensdorfer Gehölz. Aber es lag mehr daran, dass ich weniger jogge.
Okay.
Ja, also nicht am Produkt.
Aber ich habe gehört, dass man damit fantastisch telefonieren kann. Das wusste ich in der Sendung noch nicht mal. Und meine Söhne haben dann gesagt, von wegen, Mensch, das ist super zum Telefonieren, das Teil.
Ralf, wir haben eine schöne Tradition in dieser noch sehr jungen Sendung. Der Gast stellt sich einfach selber vor. Ja. Und damit er sich nicht irgendwie um Kopf und Kragen redet, habe ich mal was vorbereitet.
Also, du gehst davon aus, dass ich lesen kann.
Ja, das muss man schon als Chef von 400 Mitarbeitern.
Das soll ich jetzt vorlesen?
Das wäre super.
Ja, das mache ich gerne. Können kommt von Wollen, ist eine der Weisheiten, die mich in meinem Leben begleitet haben. Mein Name ist Ralf Dümmel, der sogenannte Dealkönig, der König der Produkte und der Mann, der Umsatz im Blut hat. Stimme ich bei diesen Attributen zu? Nicht immer. Ich bin sicherlich mehr als nur ein Mann, der den richtigen Riecher für gut laufende Produkte hat. Und auch da kann ich mal daneben liegen. Dennoch, und das kann ich sagen, war ich zu Beginn der Einzige, der an mich geglaubt hat. Denn ich habe in Bad Segeberg lediglich die Hauptschule abgeschlossen. Schule, das war nicht meins. Der Satz des Pythagoras habe ich auch bis heute kein weiteres Mal gebraucht. Und meine Berufschancen sahen eben in Bad Segeberg auch nicht so rosig aus. Denn entweder wird man dort Winnetou oder man macht eine Lehre bei Möbelkraft. Letztere war dann meine Wahl. Wo man mich heute kennt, aus der TV-Sendung Die Höhle der Löwen. Dort bin ich einer der Investoren. Die Sendung war ein Glücksgriff für meine Firma DS-Produkte, in der ich geschäftsführender Gesellschafter bin. Doch sie hat mich verändert, denn ich wurde plötzlich berühmt. Und statt über meine Erfolge reden die Menschen über meinen Dandy-Look und meine bunten Socken. Das finde ich witzig, ab und an ein wenig schade und manchmal auch ganz cool.
Stimmt alles oder gibt's Korrekturbedarf?
Es stimmt vieles. Also Können kommt von Wollen ist einer meiner Leitsätze, finde ich ganz toll, weil ich glaube, dass man wirklich richtig gut in Sachen ist, wo man was unbedingt will. Und wenn man dafür kämpft, dann muss man auch nicht die Mega-Vorbildung haben, sondern kann man sich auch vieles aneignen. Ich bin in Wahlstedt zur Schule gegangen, wenn wir jetzt ganz detailliert sind.
Ja, unbedingt. Wir sind ein Sender in Schleswig-Holstein. Entschuldigung, genau, wie konnte mir das durchrutschen?
Ich bin in Bad Segeberg geboren, aber bin in Wahlstedt zur Schule gegangen. Also die Hauptschule stimmt leider. Und den Satz des Pythagoras habe ich bis heute kein weiteres Mal gebraucht. Ich habe ihn schon in der Schule nicht verstanden und da nicht gebraucht. Also insofern, aber sonst ist das nett formuliert.
Wie ist das, wenn man als jemand, der sonst ja schon seit vielen Jahren, vor allen Dingen hinterm Schreibtisch ja auch sitzt wahrscheinlich, das ist ja auch viel Zeit, die man als Geschäftsführer wahrscheinlich dort verbringt, wenn einen dann auf einmal alle kennen. Ich habe dich auf dem Hamburger Flughafen mal gesehen, die haben sich sofort umgedreht und ganz viele andere haben das auch. Das ist ja erstmal nicht in der Jobbeschreibung Geschäftsführer und Dealkönig, um es nochmal zu sagen. Wie ist das auf einmal?
Total ungewohnt. Also selbst heute noch für mich. Am Anfang habe ich mich immer gefragt, was wollen die Leute mit einem Selfie von mir? Also ne, wenn ich da noch mit drauf bin. Und es ist wahrscheinlich so ungewohnt, weil es von 0 auf 100 kam. Das war schon eine unglaubliche Umstellung. Und ich komme da gut mit klar, weil die Leute so mega, mega nett sind und wahrscheinlich die Sendung nicht mögen, sprechen dich auch nicht an und die sie mögen, sprechen dich an. Insofern sind die alle so super sympathisch und nett und ich komme da ganz gut bei weg und insofern stört es nicht, aber es ist sehr, sehr ungewohnt.
Mein Gast heute Abend, Ralf Dümmel, bekannt vor allem mit dem Satz, ich habe Lust, das mit Ihnen groß zu machen. Und der andere Satz war, glaube ich, ich und meine 400 Mitarbeiter von DS-Produkte bringen das in jedes Regal. Das sind doch die beiden Hauptsätze in der Höhle der Löwen, der Gründershow.
Ich hoffe, es gibt noch ein paar mehr, aber das sind prägnante Sätze, die ich gerne sage und die auch stimmen. Und manchmal habe ich auch, das mögen manche nicht hören, das Wort, wir pflastern da mit Deutschland zugesagt. Und aber das ist, glaube ich, bei manchen Produkten auch das, was die Gründer wollen. Und am Ende muss man sagen, das, was ich da sage, ist das eine. Die Gründer entscheiden am Ende nachher, wo das Produkt auch sein wird.
Er ist schon wieder in seinem Element, ich merke genau. Das schon. Ja, verkaufen ist seine DNA, obwohl DNA war der andere in der Show, ne?
Da
Frank
Thelen.
Ja, genau. Du hast dich mal bezeichnet als Deutschlands erfolgreichster Hauptschüler. Hast du, Satz des Pythagoras haben wir gerade schon gehört, das war auch damals nicht schon deins. Hast du keine Lust auf Schule gehabt oder wie kam es erstmal überhaupt auf diese Schulwahl?
Jetzt muss ich erstmal überlegen, ob meine Mutter zuhört, ob ich jetzt alles sagen kann. Also es war wirklich so, dass ich keine Lust hatte zur Schule und auch ungefähr bis zur 8. 9. Klasse gebraucht habe, um zu merken, dass ich nicht für meine Eltern zur Schule gehe. Bis dahin habe ich immer gedacht, das gehörte, mache ich für meine Eltern. Und irgendwann habe ich begriffen, dass es auch für mich wichtig ist. Und deswegen muss man damit gar nicht so kokettieren. Ich bin ja nicht jetzt besonders stolz drauf, dass ich jetzt in der Schule das nicht sehr weit gebracht habe, aber ich hatte halt andere Interessen und für mich war irgendwie den Fußball nehmen als Junge und draußen und Blödsinn machen. Deswegen habe ich immer gedacht, von wegen, wofür braucht man das alles?
Und es war eine Kindheit in Wahlstedt dann, wenn du da zur Schule gegangen bist.
Genau.
Fußball also, wofür hast du dich noch interessiert? Auch schon damals das Geschäftsgehen in dir erkannt? Also ging man zum Flohmarkt und hat geguckt, was man für wenig Pfennig kriegen kann?
Ja, auch. Also, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie so prägende Sachen habe, sondern ich habe immer gesagt, mein erster großer Deal war eigentlich, als ich mich beworben habe, weil mein Wunsch war es, immer zur Möbelkraft zu gehen. Und mein Vater hat sehr, sehr, sehr lange bei Möbelkraft gearbeitet. Deswegen waren wir zu Hause so Möbelkraft geprägt. Und wer in der Umgebung von Bad Segeberg war, der musste eigentlich auch zur Möbelkraft.
Ja, und sei es nur für die Erbsensuppe für 1 Euro.
Die war auch super lecker. Das war aber nicht der einzige Grund, sondern da habe ich dann, bin ich ja hin mit meinem Hauptschulabschluss und da hat der Personalchef gesagt, tolles Gespräch, aber Hauptschüler nehmen wir nicht. Und dann habe ich da gesagt, okay, ich muss hier aber anfangen und dann mache ich jetzt meinen Realschulabschluss, aber den mache ich nur, wenn Sie mir zusagen, dass Sie mich nehmen. Und dann hat er gesagt, das wäre saufrech, aber den Deal macht er und das war so mein erster Deal, glaube ich.
Wow, und das hat dann geklappt und zeigt also ja auch den Willen.
Können kommt von wollen.
Absolut. Gab es eine Lieblingsabteilung bei Möbelkraft?
Wir sind natürlich alle Abteilungen auch im Büro durchlaufen. Für mich war der gesamte Vertrieb und ich habe nachher sogar Einbauküchen geplant, obwohl ich eigentlich nicht so die Geduld hatte mit dem Zeichnen und so, weil das nicht ganz ohne ist. Das war höchst interessant und spannend.
Ist ja auch Marge. Also gab es Provision dann auch jeweils?
Leider nicht. Nee,
gab es nicht.
Haben die, glaube ich, irgendwann eingeführt. Ich bin da zu früh gegangen. Also ich habe ja auch relativ schnell nach der Ausbildung Möbelkraft dann verlassen und insofern habe ich keine Provision gekriegt.
Aber war das schon ein tolles Gefühl?
Verdient hätte ich sie, Entschuldigung.
Ja, sicher, sicher. War das ein tolles Gefühl auch schon, zu wissen, ich habe jetzt was verkauft? Also ich habe einen Sofa an Mann gebracht, ich habe eine Einbauküche, ich habe dem noch die abgesofteten Türen und den Apothekerschrank aufgeschwatzt?
Ja, so aufgeschwatzt, das Gefühl hat man gar nicht. Vielleicht ist es das ein oder andere Mal so gewesen, aber du hast halt auch, wurdest auch super ausgebildet, so dass du den Leuten gesagt hast, Mensch, wenn das ist jetzt ein bisschen besser und man erlebt das ja selber. Wenn du jetzt losgehen willst, dir was Tolles kaufen willst, 100 Euro bereit bist, dafür auszugeben, ich erzähle dir, warum diese 30 Euro mehr jetzt dich noch glücklicher machen, dann bist du wahrscheinlich auch bereit, 130 auszugeben. Und das ist typisches Verkaufen, ja.
Wann bist du das letzte Mal gewesen bei Möbelkraft? Geht man da nochmal hin, so in alter Wehmut?
Ich bin wirklich sogar mit dem Kamerateam von Vox vor 2-3 Monaten da gewesen. Das ist mal so ganz interessant in Erinnerung zu schwelgen, ja.
Ich war letztens da, um aufs Klo zu gehen, um ganz ehrlich zu sein.
Aber das nur deswegen?
Nur deswegen.
Habt ihr in Kiel keins? Oder?
Nee, ich war unterwegs. Ich bin Taxi gefahren für diesen Sender, für einen guten Zweck. Und ich musste mal und habe gedacht, bei Möbelkraft findest du ein Klo.
Ja.
Zweites Obergeschoss, sehr versteckt. In der Sofaabteilung,
ja.
Falls jemand mal muss in Bad Segeberg.
Ja.
So, dann kamst du nach Stapelfeld bei Hamburg. Damals 12. Mitarbeiter dieses Familienunternehmens.
Ja, ich glaube 11. Wir sind da nicht ganz sicher. Ich glaube, es war 11. oder 12. Also ich meine immer 11., aber ist dann auch nicht ganz so wichtig.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.
Mein Gast heute Abend ist ein Geschäftsmann, dazu noch einer, den wir aus dem Fernsehen kennen. Er ist einer der Investoren in der Höhle der Löwen und er bringt Schleswig-Holstein in die Sendung. Ich muss das an dieser Stelle einfach nochmal auch sagen und korrigieren. Das heißt immer meine Hamburger Firma.
Nee, wir sagen aber meistens vor den Toren Hamburgs. Wir sitzen in Stapelfeld, das ist Kreis Stormann, also... Wir zahlen brav unsere Steuern in Schleswig-Holstein.
Ja, so soll
falls
das sein.
Es dir jetzt wichtig ist.
So soll das sein. Ja, bitte. Ich möchte das einmal erwähnt haben
ja,
in der nächsten
korrekt.
Staffel Höhle der Löwen.
Korrekt. Ich werde an dich denken und werde das nächste Mal irgendwie nochmal drauf hinweisen.
Ja, bitte. Ralf Dümmel hat Cola Zero bekommen. Das ist dein Lieblingsgetränk tatsächlich.
Also, da ich keinen Alkohol trinke, bin ich eigentlich vom Trinken her relativ gesund, weil ich fange morgens an mit Tee. Ich trinke auch keinen Kaffee. Trinke dann irgendwie relativ viel Wasser und irgendwann stelle ich mal um auf Cola Zero und davon trinke ich definitiv zu viel.
Bei mir zu Gast ist Ralf Dümmel, der schick gekleidete Löwe aus der Höhle der Löwen. Doch der Geschäftsmann hat auch einen ganz, ich sag mal, normalen Schreibtischjob. Über den möchten wir kurz reden. DS Produkte, das ist die Firma. Das klingt erstmal sehr bescheiden, sehr unprätentiös. Dabei ist die Bandbreite der Produkte schon sehr beeindruckend. Kann man sagen, jeder von uns hat mindestens ein DS-Produkt irgendwo zu Hause?
Also rechnerisch muss es so sein, weil wir wirklich, wir haben ja ca. 40 Millionen Haushalte und wir haben weit über 100 Millionen bei DS verkauft. Das Thema ist, dass man DS-Produkte als solches ja gar nicht so wahrgenommen hat oder nicht so kennt und wie auch immer hinter den Kulissen gearbeitet hat und aber eher die Produkte dann oder wir haben so einen Einstieg damals mit dem Wassermax gehabt.
Sprudelgerät.
Das
ja,
haben
ja.
wir mal, habe ich mal vor 21, 22 Jahren erfunden. Und solche Art von Produkten oder Tritop damals, diese Sirup, so verschiedenste Sachen und von Heißluftfritteusen und Akkusaugern und so. Ich könnte es jetzt stundenlang weitererzählen, aber so lange reicht die Sendezeit.
Heißluftfritteusen habt ihr aber nicht erfunden. Also das ist da, das holt man, sieht, das ist irgendwo ein Trend und holt das in großer Menge in den Handel oder wie ist das dann?
Ja, also wir erfinden und entwickeln auch selber Produkte, aber wir haben nicht alle 4000 selber erfunden, sondern das sind Trends, die rüberschwappen, ob aus Amerika oder von irgendwo, die wir dann aufnehmen und auch verkaufen.
Heißluftfritteuse zuletzt, meine Schwiegermutter hatte eine. Die hat Weihnachten tatsächlich was frittiert in der Heißluftfritteuse.
Und du wirst es nicht glauben, weil ich werde immer gefragt, wenn Leute bei uns durch den Showroom gehen, von den 4000 Produkten, wie viel nutzt du? Ich kann ja keine 4000 Produkte benutzen und die sind auch nicht alle für mich gemacht. Aber es gibt einige, die wir nutzen und die Heißluftfritteuse gehört wirklich dazu, weil ich kann nicht kochen, überhaupt nicht. Und wenn man sich abends nochmal auf die Schnelle was warm macht, ist die Heißluftfritteuse sensationell. Also.
Okay. Ich habe eben schon gesagt, du warst der 11. Mitarbeiter damals in diesem Familienunternehmen. Jetzt sind es 400. Von 11 auf 400 Mitarbeiter, wenn eine Firma wächst, dann verändert das ja auch. Also plötzlich ist man nicht mehr so eng mit allen. Man kennt auch nicht mehr vielleicht alle unbedingt mit Nachnamen oder Vor- und Nachnamen. Hast du dich durch den Erfolg auch verändert? Ich meine jetzt nicht diesen Promi-Erfolg im Fernsehen, sondern den wirtschaftlichen Erfolg.
Nein, ich hoffe nicht, weil ich sage immer, egal, also Respekt steht nie auf der Visitenkarte. Respekt sollte man vor jedem Menschen haben. Wir sagen auch, dass wir sehr viel im Team arbeiten. Bei uns zählt nicht so von oben sticht unten, sondern wir erarbeiten vieles im Team und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Erfolges. Es stimmt, wenn ein Unternehmen größer wird, du musst immer aufpassen, dass die Persönlichkeit nicht verloren geht. Es wird immer schwerer, umso größer du wirst. Also als wir 11 Mitarbeiter waren, da wusstest du, hat er eine Freundin, hat er einen Freund, hat sie einen Freund oder er eine Freundin, wie heißt der Hund und ist der krank, ist der gesund und so weiter. Das wusstest du alles, das weißt du irgendwann bei 400 Mitarbeitern nicht mehr, aber wir pflegen trotzdem den persönlichen Kontakt und wir haben eine fantastische Weihnachtsfeier gehabt und die, wo alle Mitarbeiter, auch aus der Logistik und so, wo wir bewusst auch ganz witzig mal so Platzkarten gezogen haben, dass nicht so die Abteilung am Tisch sitzt, sondern wirklich 400 Mitarbeiter durcheinander und das war fantastisch und man sitzt immer mal mit unterschiedlichen Leuten am Tisch, das hat sehr befruchtet.
Theoretisch stelle ich mir zumindest vor, könntest du dich zur Ruhe setzen. Was treibt dich trotzdem an dazu, jeden Morgen um 7:30 hast du erzählt, zur Arbeit zu gehen?
Das meinte ich vorhin, dass man nicht alles nur wegen des Geldes machen sollte, sondern wirklich die Verantwortung, fantastische Mitarbeiter zu haben und auch ein Baby zum Laufen gebracht haben. Diese Firma ist ja wie ein Baby, die groß gemacht zu haben, und die Kinder lässt ja auch nicht los, weil du sagst von wegen, jetzt können sie alleine, jetzt sind sie 18, dürfen alles machen. Das ist so ein bisschen, wenn man von klein auf was aufbaut, ein Unternehmen, dann ist man mit so viel Herzblut dabei, dass man nicht einfach sagen kann von wegen, ja, dann komme ich halt morgen nicht. Also wenn irgendwann meine Mitarbeiter mich nicht mehr haben wollen, dann hätte ich ein Problem, glaube ich. Würde ich mich immer wieder neu bewerben.
Und es würde wahrscheinlich immer wieder klappen. Das Unternehmen groß gemacht, und da geht es eben auch, wir haben es gehört, darum, Produkte groß zu machen. Ich habe lange überlegt, ich habe zwei Geschäftsideen.
Super, freue mich drauf.
Ich habe jetzt vielleicht die große Chance, hier aus diesem ewigen Radio-Einerlei herauszukommen. Es ist ja so, man hat eine Idee bei Höhle der Löwen, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch Anrufe gibt bei DS-Produkte. Und da sagt jemand, ich habe was Tolles erfunden, mach das mal groß. Wie oft kommt das überhaupt vor? Kann das sein, dass Menschen dich auf der Straße ansprechen und sagen, ich habe, weiß ich nicht, einen Knopfhalter erfunden?
Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil sonst wird das ja noch mehr. Ja, es gibt schon Geschichten. Es besuchen auch manchmal die Leute die Firma, weil sie denken, ich war den ganzen Tag unten im Eingangsbereich, dass sie reinkommen. Also es gibt schon sehr viele, wobei wir dafür ja grundsätzlich auch dankbar sind. Ich meine, wir sind auch vor Höhle der Löwen auf der Suche nach guten Ideen gewesen. Und wenn gute Ideen kommen, dafür ist man immer dankbar. Und jetzt bin ich ja ganz gespannt, weil jetzt kommt ja eine Wahnsinnsidee von dir wahrscheinlich.
Eine Mega-Idee, und zwar ein Lenkrad mit Geschmack. Wie oft passiert es uns, dass wir sagen, wir möchten ins Lenkrad beißen? Und das gibt es noch nicht. Ich denke wirklich nach über einen Lenkradbezug, so wie die Fellbezüge früher, die wir, weiß ich nicht, aus Fruchtgummi vielleicht, Schokolade wäre doof, das schmilzt. Einfach, dass man sagt, ich möchte ins Lenkrad beißen, kann man natürlich auch ersatzweise für die Tischkante herstellen. So, und jetzt möchte ich, dass du erstens sagst, geht oder geht nicht, und vor allen Dingen möchte ich lernen, was passiert. Also jetzt geht das Rattern wahrscheinlich los, und du wirst mir jetzt Gründe nennen, warum das überhaupt nicht funktionieren kann.
Nee, ich würde jetzt erstmal ganz viel Glück wünschen und sagen, versuch's mal erstmal ohne mich. weil ich nicht ganz so überzeugt bin davon und andere gute Ideen habe, die ich dann bevorzugen würde.
Ich habe aber auch einen riesen Titel, wir nennen es das Leckrad.
Ja, jetzt hast du eine Chance. Hast du schon mal über eine Straßenverkehrszulassung nachgedacht, ob du die kriegen würdest?
Das wäre wahrscheinlich der erste Schritt überhaupt, ne? Ja. Ich hätte noch eine zweite Idee, und zwar eine Ablage.
Kann nur besser werden.
Oder? Eine Ablage fürs Handy auf öffentlichen Toiletten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Handy immer vorne in der Tasche. Wir Männer, wir sollen uns hinsetzen. Und dann ist es doch so, du ziehst die Hose runter, das Handy fällt auf die Kacheln. Und dann suchst du, wo kann ich es hinlegen? Hinten auf Spülkasten, dann vergisst du es nach dem Klogang. Und rechts ist nur ein meistens kurvenförmiger Toilettenpapierhalter, da rutscht es runter. Also wir brauchen für alle öffentlichen Toiletten einen Handyhalter. Wie wäre das denn?
Und der soll da schon drin sein. Also den möchtest du in die Stadt, in die Städte verkaufen, dass die einbauen.
Zum Beispiel, ja. Kann man auch zu Hause, ja. Muss man nur mit zwei Dübeln schön in die Fuge rein.
Ja, sowas würde ich jetzt fast behaupten, gibt es. Also jetzt ist Hinsetzen auf öffentlichen Toiletten schon mal, damit fängt die Geschichte schon mal an, wo ich mich schwer mit identifizieren kann, aber soll jetzt nicht das Thema sein. Die ist schon mal besser als die erste Idee. Wir sind ja nicht aus der Welt, ich komme auch gerne nochmal wieder, und vielleicht hast du ein Jahr später irgendwie noch eine, wo ich dann doch eher investieren würde.
Gut, ich würde Bescheid sagen dann.
Das ist lieb.
Dann einfach. Aber wie wäre das, wenn es jetzt doch eine tolle Idee gewesen wäre? Also erstmal würdest du dich beteiligen möglicherweise, und ihr würdet gucken, wie geht das, wo produzieren wir das? Da fährt dann jemand nach Fernost, oder?
Ja. Nee, ist ganz spannend, so dann mal hinter die Kulissen zu gucken, was geht da eigentlich ab. Also wir machen die Beteiligung, ist eine Willenserklärung. Wir setzen uns direkt nach der Sendung ganz schnell zusammen, also versuchen die nächsten 5, 6, 7 Tage einen Termin in Hamburg zu machen. Da würdest du nach Hamburg kommen.
Nach Stapelfeld,
Entschuldigung, in Schleswig-Holstein. Du würdest also in Schleswig-Holstein bleiben und würdest dann unser ganzes Team kennenlernen, also alle Abteilungen. Dann machen wir eine Stärken-Schwächen-Analyse, ist ganz interessant, weil da kommt wieder dieses Können kommt von Wollen. Was möchtest du am liebsten machen? Möchtest du Vertrieb machen? Möchtest du Entwicklung des Produktes machen? Und alles, wo du sagst, Pakete packen kann ich nicht, will ich nicht, ich will auch nicht jetzt nach Asien fliegen oder die ganzen Rechtssachen, Geschmacksmuster anmelden, Gebrauchsmuster und so, da gucken wir, was möchtest du, das machst du, und den Rest würden wir übernehmen. Dafür haben wir eine Beteiligung am Unternehmen, und dann machen wir es gemeinsam, wie wir so schön sagen, ganz groß.
Und dann kommt es ins Regal. Allerdings kein Lenkrad. Ja, gut. Wenn ich das jetzt doch irgendwann sehe, hätte ich keine Chance, ich habe kein Patent drauf, ich habe es jetzt gesagt und wenn du die Idee mitnimmst, dann mein Pech.
Das wäre in dem Fall, also bei mir kannst du dich drauf verlassen, weil das wäre so ein Ehrenkodex, ich könnte nicht in den Spiegel gucken, dir jetzt zu sagen, das ist nichts und jetzt gleich ins Büro oder wenn ich im Auto sitze, gleich schon telefonieren und sagen, erfinde bitte sofort oder melde mal das Lenkrad an. Das würde ich nicht tun, aber es stimmt schon, wenn du eine tolle Idee hast, dann solltest du nicht auf Marktplätzen rumlaufen und es jedem erzählen, sondern solltest dir vertrauensvolle Personen suchen oder es vorher anmelden eben, aber das kostet Geld. Also das ist immer so ein schmaler Grat, was ist der richtige Weg?
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR1 Welle Nord.
Ralf Dümmel ist heute Abend mein Gast, bekannt aus der Höhle der Löwen, Chef von DS-Produkte mit Sitz bei uns in Schleswig-Holstein in Stapelfeld. So, Höhle der Löwen, du hast mir gerade erklärt, warum mein Leckrad keine gute Idee ist. Ich wäre damit gar nicht weitergekommen, wahrscheinlich gar nicht mal in die Show. Wie groß ist eigentlich, wenn es dann geklappt hat? Also man muss, wer das noch nicht gesehen hat, sagen, da kommen Gründer, die zeigen, was sie erfunden haben oder welche Dienstleistungen sie erfunden haben und suchen Beteiligung. Genau. Und das macht ihr dann. In deinem Fall sind es meistens die Dinge, die man eben schnell verkaufen kann, ins Regal bringen kann. Wie groß ist dann der Stolz bei einer erfolgreichen Einführung eines solchen Produkts?
Die ist mega, da ist man mega stolz. Also man fiebert auch wirklich den Sachen entgegen, weil trotz 30 Jahre Erfahrung oder knapp 30 Jahre Erfahrung steckt man nie im Thema drin. Die Trefferquote ist relativ hoch in der Beurteilung, aber auch wir, dann würden wir Lotto spielen, wenn wir alles wissen. Also auch wir liegen mal daneben und insofern fiebert man jedem neuen Produkt entgegen, wie es angenommen wird, weil ich sage ja auch in der Sendung immer wieder, ich kann helfen, das wirklich in jeden Laden reinzutragen. Raustragen müssen es die Kunden und dem fiebert man entgegen und ist mega happy, wenn es klappt.
Und das kann ja auch mal nicht klappen. Wie lange gibt man sich? Gibt es sowas wie eine Deadline, wo man sagt, so ab jetzt kann es auch nichts mehr werden?
Ja, also du hast natürlich, wenn du jetzt einen Sommerartikel im Winter verkaufen willst oder eben die Weihnachtskugeln im Januar verkaufen willst, dann wird es schwierig. Das weiß man, dann wartet man. Oder bei Artikeln, die so grenzwertig sind, wo man sagt, die haben vielleicht 2 Jahreszeiten, da versucht man es in der nächsten Jahreszeit nochmal. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben eine so breite Aufstellung draußen, wenn das Produkt überhaupt nicht angenommen wird, dann bringt es auch nichts nochmal und nochmal. Also dann hat schon einen Grund, warum es nicht gekauft wird.
In der Sendung, da haben die Gründer, so stellt sich das für einen Zuschauer da, eine Viertelstunde etwa Zeit, ihre Produkte, ihre Ideen vorzustellen. Wie ist denn das in der Realität? Also wie passiert das da?
Also es gibt keine Zeitbegrenzung. Es dauert ungefähr 1,5 Stunden. Was mich selbst überrascht hat, ist, es wird wirklich wahrheitsgetreu wiedergegeben. Also du denkst ja manchmal, oder mich fragen Privatfreunde oder so, fragen immer, sag mal, wenn es wirklich 1,5 Stunden dauert, die Viertelstunde, die da rausgeschnitten ist. Aber es gibt einfach, und sonst wäre die Sendung auch langweilig, es gibt halt so Investorenfragen, die immer gleich sind. Aber was viel wichtiger ist und viel interessanter ist, was wissen wir vorher? Und das ist eigentlich das Interessanteste, weil das glaubt man nicht. Ich selber dachte ja immer, Fernsehen ist gescriptet und so weiter und habe wirklich so 4-5 Wochen vor der Aufzeichnung, nachdem alle Verträge unterschrieben waren, gesagt, wann denn jetzt die Unterlagen kommen? Und da haben die gesagt, welche Unterlagen? Ich wüsste doch, wann Drehtag ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme ja auch, aber warte ja noch auf die Sachen, die man sich nochmal angucken kann. Du weißt wirklich gar nichts. Wir gehen unten rein, werden noch einmal im Licht nochmal abgepudert und dann siehst du die Deko für 30, 40 Sekunden, hast aber kein Handy mehr, kannst nichts mehr googeln, dann geht die Tür auf und dann bist du selbst gespannt, was jetzt kommt.
Und dann musst du ja nach diesen 1,5 Stunden sagen, ob du das Geld gibst. Und das kann ja auch mal nach hinten losgehen.
Ja klar kann das nach hinten losgehen, das weiß man vor. Ich brauche auch keine 1,5 Stunden. Ich weiß eigentlich nur so nach 10 Minuten, weiß ich, ob das Thema was für mich ist. Und dann guckst du so, was die anderen Löwen machen, wie wer reagiert. Dann fragst du noch ein bisschen was, dann könnte theoretisch die eine oder andere Frage noch dazu führen, dass du nochmal in Schwanken gerätst, wenn der sich nicht richtig, weil es geht ja nicht nur ums Produkt. Ich sage immer, das ist wie eine Ehe, ne? Du willst nach 1,5 Stunden verlobst du dich und dann geht es relativ schnell ans Heiraten. Und das heißt, es muss auch menschlich passen.
Gibt es denn da auch echte Konkurrenz zwischen den Löwen, die da ja mit ihrem eigenen Geld oder mit dem Geld ihrer Firmen dastehen und hineininvestieren und ja auch Umsätze machen wollen und Gewinne machen wollen? Oder ist diese Konkurrenz, die ja manchmal da auch zu sehen ist das eher gespielt?
Nein, die ist total, die wird auch größer, weil jeder stellt sich auf, jeder überlegt, womit er erfolgreich war, jeder lernt aus jeder Sendung oder aus jeder Staffel auch dazu. Was, glaube ich, für die Sendung, für den Zuschauer und auch für die Gründer mega interessant ist, weil hier kommt eine Machtumkehrfunktion, dass im Grunde genommen nicht der Löwe nur entscheidet, ich mache mit dir den Deal, sondern du da am Ende stehst als Gründer und sagst, nehme ich den oder den. Und das macht es spannend. Das ist für mich immer der schlimmste Moment. Und dann kommen die nach vorne und teilen das mit und dann sieht man es vielleicht im Fernsehen nicht so, aber da wackeln die Knie und Daumen drücken ist angesagt und hoffen, dass man den Deal kriegt.
Gehst du mit einem festen Budget in so eine Staffel? Das ist ja letztlich nicht dein Geld, das ist das Geld des Unternehmens. Und vielleicht sitzen da dann auch die Mitarbeiter vor der Aufzeichnung und oder warten auf den Anruf und schlagen manchmal die Hände über dem Kopf zusammen und sagen sich, was hat der Chef sich da jetzt schon wieder eingekauft?
Das kann gut sein, dass sie das ein oder andere Mal sagen, aber wenn du sagst, nicht mein Geld, also wo ist der Unterschied, ob es mein Geld oder in der Firma, wenn es meine Firma ist? Also am Ende riskiere ich das Geld des Unternehmens, also auch mein Geld, aber meine Kreditkarte ist nicht limitiert und wenn ich da was sehe, was interessant ist, dann kommen wir nicht so schnell in Unterdeckung, also dann können wir investieren.
Und der Dümmel weiß es dann schon, der hat den richtigen Riecher, auch bei der Katzenschaufel.
Ja, das weiß man ja nie, wo man den richtigen Riecher hat, aber ich kann sagen, dass in der Startup-Szene ist es so, das sind ja fast erschreckende Zahlen, dass nur 10% funktionieren. Also wenn du normalerweise, wenn Unternehmen gegründet werden oder junge Startups entstehen, dann werden das irgendwie so 10% schaffen. Also von 10 Stück schafft es einer. Das ist eine traurige Quote. Wir sind happy, dass wir das durch Know-how, durch diese ganzen Themen es besser hinkriegen. Unsere Quote liegt bei circa 70%. Das Erfolg ist das mega. Trotzdem tun einem die 30% leid, weil die haben genauso gekämpft, genauso dafür geackert. Und ich hätte lieber 100%, aber das gibt's nicht. Wäre wahrscheinlich auch langweilig, weil das Fiebern gehört ja auch dazu.
Was ist denn, schon gerade wenn du sagst, 10% kommen nur durch, was ist denn der größte Fehler, den man machen kann als Gründer?
Ja, da gibt's ja so ein bisschen den Satz, Geld haben kommt von nicht ausgeben. Also ich glaube, dass die bei den Gründern eine gefährliche Situation ist. Du fragst ein paar Leute, die erzählen dir alle, wie gut die Idee ist und du fängst an, zu viel zu investieren, Kosten aufzubauen, Mitarbeiter einzustellen. Und ich sage immer, gebt das Geld aus, wenn ihr es verdient habt und nicht vorher und prüft erst den Markt, ob der offen ist für euer Produkt, für eure Idee. Wir sagen immer Proof of Concept, also check das erstmal, bevor du schon 16 Leute vor Begeisterung einstellst. Und dann sage ich immer, wenn du deine ganze Familie fragst, ob sie es gut finden und die sagen, ja, ist nicht schlecht, dann ist das schon richtig schlecht, weil die sich nicht trauen, dir die Wahrheit zu sagen. Also da muss man immer auch relativieren, wen frage ich im privaten Umfeld und sind die Freunde so echt, dass sie dir auch die Meinung sagen und sagen, das ist wirklich jetzt blöd, was du da hast. Aber der wichtigste Punkt ist, die Kostenstruktur so aufzubauen, dass man nicht wirklich voller Euphorie sagt und ich brauche schon 2 Marketingleute und dann noch 3 Vertriebsleute und möglichst schon einen internationalen Vertriebsleiter und so. Passt auf die Kosten auf und verdient das Geld erst, weil das geht schneller weg, das merkt man dann, wenn man immer mehr Mitarbeiter hat, das ist auch eine Verantwortung gegenüber denen. Und da muss man aufpassen, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen.
Du hast vorhin schon von Karl-Heinz gesprochen, dem Gründer oder dem Erfinder der Abflussfee. Ja. Der betont immer wieder gern, dass die Chemie zwischen euch beiden stimmt. Nun ist ja die Abflussfee ein Verkaufsschlager. Bist du auch so reizend bei Gründern von Ladenhütern?
Ja, natürlich. Also erstmal, das hätte ich jetzt gesagt, egal welche Frage gekommen sind, die Chemie stimmt, aber die stimmt nicht nur bei Karl-Heinz. Ich habe wirklich ein tolles Verhältnis zu allen Gründern. Ich habe auch ständig Kontakt zu den Gründern. Aber das ist das, was ich auch gesagt habe, dass mir tun die eigentlich am meisten leid, weil die in der Erfolgswelle schwimmen und Millionen verkaufen und das alles toll läuft, mir tun eher die leid, wo du das Gleiche getan hast, die gleiche Chance hatten, aber wo der Endverbrauch, wo wir ja auch, ich habe ja investiert, weil ich auch dran geglaubt habe, ist ja nicht nur so, dass ich sage, komm, ich gebe dir mal eine Chance, versuchen wir es mal, wo du dann ja auch gemeinsam scheiterst und die tun einem wahnsinnig leid und da stimmt die Chemie trotzdem, die sind natürlich wahnsinnig enttäuscht und suchen nach Gründen. Und der ehrlichste Grund ist immer, wenn du draußen gut platziert warst, der Kunde will leider dein Produkt nicht. Das gibt's. Damit muss man auch umgehen können.
NDR1 Welle Nord. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Heute Abend mit einem Mann, der Gründer im Bestfall groß macht, in der Show Die Höhle der Löwen, aber auch im richtigen Leben mit seiner Firma DS-Produkte in Stapelfeld vor den Toren Hamburgs.
In Schleswig-Holstein. Und noch einmal
in Schleswig-Holstein.
Unbedingt.
Ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass das durchaus in der nächsten Staffel auch mal erzählt wird.
Unbedingt.
Ja? Hast du den Eindruck, dass Deutschland doch so langsam ein Gründerland wird?
Ja, ich glaube und merke auch, dass das wahnsinnig in Bewegung ist. Wir haben da noch Aufholbedarf. Haben ja aber auch schon seit Jahren, sind wir ja, was Anmeldung, Patente und so weiter, sind schon spitze. Aber diese ganze Kultur, die eigentlich in Amerika besser gelebt wird, dass man auch scheitern darf, bei uns wird man mit dem Finger auf einen gezeigt und man muss mal auch mal hinfallen im Leben. Wichtig ist, wieder aufzustehen. Und da entwickeln wir uns gerade so ein bisschen hin. Ich glaube immer noch nicht, dass es perfekt ist, dass Scheitern auch erlaubt ist und dass man dann weiterkämpft und was Neues versucht. Aber man merkt, dass das in Bewegung ist. Man merkt auch immer mehr, dass die Großkonzerne sich um so Startups, Next Generation und sowas mehr und mehr kümmert und dafür auch offen ist.
Ralf Dümmel ist da. Geboren in Bad Segeberg, aufgewachsen in Wahlstedt, Lehre bei Möbelkraft und dann Chef von DS-Produkte. Wir kennen ihn aus der Höhle der Löwen. Du bist nicht nur knallharter Geschäftsmann, du bist natürlich auch Privatperson. Du kommst nicht drum herum, auch ein bisschen über Privates zu reden. Dandy, das ist so ein Begriff, den hört man jetzt im Zusammenhang mit dir immer. Auch heute schwarzer
so?
Anzug. Ja, also hier rosafarbene Socken zum rosafarbenen Einstecktuch, rosane Knopfleiste. Alles passt. Ist schon maßgeschneidert, oder?
Das ist maßgeschneidert.
Ja. In Asien oder wo machst du das dann?
Nee, das mache ich in Deutschland.
Hier in Deutschland.
Ja.
Du bist liiert, das ist kein Geheimnis, mit einer, ja, sozusagen Kollegin, mit Anna Hisch, Moderatorin.
Ja.
Die mag diesen Style auch wahrscheinlich.
Ja, ja, die liebt mein Einstecktuch. Also ich hoffe, sie liebt noch mehr als mein Einstecktuch an mir.
Frauen gucken auf die Hände und andere auch aufs Einstecktuch dann sozusagen. Ja, wir wollen dann über Liebe reden. Du hast dir ausgesucht einen Song von Matthias Reim.
Den finde ich so toll. Also
ja?
Jeder denkt bei Matthias Reim immer an verdammt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Ich habe ihn selber persönlich kennengelernt, Matthias. Und
auch einer, der hingefallen ist und wieder aufgestanden
mehrmals
ist.
Mehrmals sogar. Ja, ja. Also, und den bewundere ich. Und der hat so tolle Texte, die man wahrscheinlich meistens gar nicht kennt. Und wirklich, die bewundere ich.
Du hast drei Söhne, das darf man auch noch sagen. Das
ganz ist tolle Söhne.
Ganz tolle Söhne.
Ganz tolle
Darf ich fragen, wie alt die sind?
26, 22 und 16.
Haben die zu Weihnachten einen Kaufmannsladen bekommen oder einen Fußball eher?
Unterschiedlich. Der Mittlere hat einen Fußball gekriegt und der hat, glaube ich, nicht nur zu Weihnachten, sondern hat jedes Weihnachten einen Fußball, jeden Geburtstag noch einen Fußball und zu Ostern noch einen Fußball. Aber sie sind schon unterschiedlich, was ich auch toll finde. Ich liebe sie alle drei unglaublich und der Kleine, der auf dem bin ich besonders, klein darf ich gar nicht sagen, jetzt kriege ich wieder Ärger, wenn er das hört.
Aber das ist Bewährungsfedern, das bleibt genau. Immer drin, der wird immer der Kleine bleiben.
Genau. Und der geht aufs Gymnasium in Schleswig-Holstein.
Sehr schön.
In Bad Segeberg. Und da muss man sagen, da bin ich besonders stolz, weil auf dem Gymnasium in Schleswig, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern in ganz Deutschland, kennen die den Nachnamen Dümmel ja nicht, weil da ist ja noch nie einer aufgetaucht von uns auf dem Gymnasium. Und ich weiß nicht, was mit meinem Sohn passiert ist, aber der hat es geschafft, der geht aufs Gymnasium, kann er nicht von mir haben, aber da bin ich furchtbar stolz drauf.
Ich höre viel zu wenig Matthias Reim, stelle ich an
dieser Stelle fest. Aber toller
Text, oder? Ja, toll.
Ich kann dir sagen, ich
als ein Philosoph, Matthias Reim. Ja.
Ja, unglaublich, traut man ihm gar nicht zu, wenn man nur verdammt, ich liebe dich oder ich liebe dich nicht kennt. Und ich habe das wirklich nach der Geburt meines Sohnes gehört. Und das hat mich so geflasht, dass ich das immer wieder gehört habe. Und das war so, immer wenn ich mit meinen Kindern im Auto war, war es so, dass wir es alle, also meine Kinder können den Text. Und ich habe gestern meinen einen Sohn gefragt, weil ich gesagt habe, dass ich hier bin. Der hat gesagt, Papa, ich kenne das Lied immer noch und immer noch auswendig. Und das mit 22 Jahren. Also das hat schon uns geprägt. Das Lied haben wir immer zusammen gesungen.
Schön. Und wir haben noch einen, den du dir ausgesucht hast. Buckley James Harvest.
Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Wirklich sehr, sehr jung, 9 Jahre alt. Und mich hat irgendwie englische Texte, obwohl ich keine Lust hatte, Englisch zu lernen, hat mich das irgendwie beeindruckt. Und ich wollte ein Lied in Englisch singen können. Und dann habe ich dieses Lied und das habe ich dann gelernt. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich bin ja ein paar Tage älter. Das heißt, ich hatte einen Plattenspieler. Und ich habe wirklich immer die Nadel immer draufgelegt und dann 3 Wörter gehört und wieder zurück und so. Also die Nadel war kaputt, der Plattenspieler hat sich grausam angehört. Und das war das allererste Lied, deswegen habe ich da Hymn, was ich auswendig gelernt habe. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, was war sehr lange. Hatte nachher einen Krampf im Arm, weil ich die Nadel immer verrutschen musste. Aber ich kann es und kann es jetzt auch noch.
NDR 1 Welle Nord ist hier, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Andresen bin ich, Schleswig-Holstein ist er und man weiß das gar nicht unbedingt, Ralf Dümmel. Geboren in Bad Segeberg, aufgewachsen in Wahlstedt, Lehre bei Möbelkraft, jetzt in Stapelfeld bei Hamburg, vor den Toren Hamburgs als Chef einer Firma, die Produkte ins Regal bringt, von denen wir manchmal auch gar nicht wussten, dass wir sie brauchen. Zum Beispiel einen Hemdenbügler oder eine Heißluftfritteuse.
Aber es geht uns besser damit.
Ja, genau. Der Nicer Dicer Plus ist der auch von euch.
Wir haben auch so ein Gerät, der die gleichen Funktionen kann.
Ah, okay.
Aber Nicer Dicer heißt der bei uns nicht, aber wir haben auch so einen.
Das ist das einzige Mal, dass ich mich vom Teleshopping habe.
Echt?
Ja, tatsächlich, überzeugen lassen. Das ist so ein Gerät, wo man also Gemüse
drauf, in alle Art schneiden kann mit verschiedenen Schablonen zum Einsetzen und so weiter.
Und Und es ist vor allen Dingen ist es ein Stressabbaugerät, weil man muss eine gewaltige Kraft aufwenden, um da voll drauf zu hauen, damit also auch die Zucchini durch die Schneide, wie sagt man hier, Schneidedinger da, Messer gehen.
Genau.
So ist es. Das sind diese Produkte auch, die man, da hat man dann so viele Teile, man benutzt das ein- oder zweimal und dann hat man es im Regal stehen. Im Schrank, irgendwo ganz hinten, weil die einzelnen Teile fehlen.
Du hast das natürlich mit ganz vielen Sachen, die dann wirklich gekauft werden und nur begrenzt benutzt werden. Mein bestes Beispiel ist immer Trimräder. Im Januar kauft sich jeder ein Trimrad, weil die Weihnachtsgans noch drin ist. Und dann hast du auch im Januar hast du 20 Kilometer auf dem Tacho und nach 3 Jahren hast du 22 Kilometer und hast einen Kleiderständer mehr stehen. Ne? Also das gibt es bei ganz vielen Produkten. Ja,
das muss man sagen. Sandwichmaker gehören, glaube ich, auch dazu.
Ja.
Ja, macht man 2-3 Mal. Popcornmacher. Vielleicht ein bisschen öfter.
Immer zu Kindergeburtstagen, genau.
Richtig. Und Eismaschine haben wir auch nur einmal benutzt
tatsächlich. Echt?
Und nimmt einen Platz weg im Schrank. Und man will es nicht, weil es war teuer. Man will es nicht wegmachen.
Nö, die Frage ist ja, ob dir das Eis schmeckt und ob du nicht lieber dann öfter im Sommer mal drauf kommen solltest, ein leckeres Eis zu essen.
Gut, ich nehme das zum Anlass. Ist ja noch ein bisschen hin. Ralf, wir haben auch hier in dieser beschaulichen Sendung eine kleine, schnelle Runde. Ich stelle eine Frage und du antwortest einfach, was dir spontan dazu einfällt.
Ja,
kurze
aber,
Fragen.
Aber kurze.
Ja, kurze Antworten.
Okay.
Bisschen wie so ein Pitch.
Okay.
Dim Sum oder Frühlingsrolle?
Frühlingsrolle.
China oder Taiwan?
Taiwan.
Ist das Hauptproduktionsland?
Nee, aber meine ersten Reisen gingen nach Taiwan und da bin ich viel in Taipei gewesen, deswegen habe ich sehr schöne Erinnerungen. Und in China habe ich damals, ich soll kurz antworten, weiß ich, aber in China war es damals so, dass ich Angst vor dem Essen hatte und ich nur essen wollte, was ich wirklich erkennen kann. Und mein Koffer war halb gepackt, halb Klamotten und die andere Hälfte war alles Mars, Snickers, Reiter noch und alles voll, weil ich Angst habe, ich verhungere in dem Land, weil ich nicht wusste, was es da zu essen gibt. Also wirklich, halb war der Koffer.
Ich bin selber schuld, ich habe nachgefragt. Weiter, bedingungsloses Grundeinkommen, finde ich.
Ich finde das wichtig, dass wir eine Grundsicherung haben und das befürworte ich auch, aber Fleiß und Erfolg darf auch nicht bestraft werden und insofern muss es ausgeglichen sein.
Qualität ist für mich?
Qualität ist für mich glücklich sein und zufrieden sein mit dem Leben, das bin ich rundherum und ich glaube, dass alle, die hier leben, das auch sein könnten, weil wir haben Plätze auf der Welt, wo es wesentlich schlimmer zugeht und wir sollten den echten Problemen ins Auge gucken.
Nachhaltigkeit ist...
Nachhaltigkeit ist auch, hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun, glaube ich, im weitesten Sinne, dass man schon auch, wenn man an irgendwas arbeitet, auch dranbleibt und nachhaltig, also Kinder, das ist ein schönes Beispiel, Nachhaltigkeit bei Kindern, dass man da nicht nur 3 Tage erzieht, sondern weiter erzieht.
Als Wirtschaftsminister wäre meine erste Amtshandlung.
Boah, ich würde die ganze Politik auf links drehen. Also ich glaube, das ist kein gutes Thema jetzt und das ist auch nicht kurz zu beantworten. Ich glaube, dass da ganz viel, nicht nur als Wirtschaftsminister, es wäre jetzt unfair, nur auf das Ressort zu gehen.
Ja, wenn dann gleich Bundeskanzler auch.
Ich hätte schon Lust auf ein paar Veränderungen und ein paar Sachen zu verändern. Aber am Ende mache ich meinen Job und die sollen ihren machen.
Und letzte Frage, du würdest im Mittelalter leben, was wäre dein Job da?
Ja, ich würde mit meiner Axt irgendwie aus den Steinen erstmal so einen Laden zimmern und würde da mir mit den ganzen Steinen überlegen, wie ich damit Geschäft machen könnte. Aber ich glaube, selbst im Mittelalter hätte ich irgendwas, eine Geschäftsidee gefunden, womit man Geld machen kann.
Ralf Dümmel, ich werde beim nächsten Heißluftfritteuseneinsatz meiner Schwiegermutter extra an dich denken. Ich weiß jetzt, wo es herkommt. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch auf NDR1 Welle Nord. Und falls du doch noch Bedarf am Leckrad hast.
Ja, dann würde ich mich nochmal melden.
Das wäre ganz lieb. Ne?
Wir sehen uns ja bestimmt mal wieder. Okay. Vielen, vielen Dank.
Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.